The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Donnerstag, und zwar Donnerstag, der 4. April. Am Montag läuft die ganz große Gerhard Schröder-Dokumentation in der ARD und wir hören noch jetzt schon mal rein, was da gefragt und auch gesagt wurde.
Dennoch hat man den Eindruck, die SPD würde sie am liebsten eigentlich aus der Parteigeschichte streichen. Ich habe es mal auf der Website der SPD gesehen, unter wichtigen Personen, da tauchen sie nicht mehr auf. Also es ist so ein bisschen revisionistisch fast.
Aber schauen Sie, das sind doch armselige Gestalten, die so etwas verursachen. Was soll man davon halten? Wenn es dann einen Generalsekretär, der müsste ja verantwortlich dafür sein, gibt, der das für notwendig hält, ein armer Wicht. Mehr doch nicht. Soll ich mich darüber aufregen? Nein.
Gerhard Schröder kann es also noch, das austeilen. Der Wicht, von dem hier die Rede ist, das ist Generalsekretär Kevin Kühnert. Doch ganz so gleichgültig scheint dem Altkanzler der Gegenwind in seiner Partei nicht zu sein. Jedenfalls hat er dem NDR die Möglichkeit gegeben, kurz vor seinem 80. Geburtstag am Sonntag, diese Dokumentation über ihn zu drehen. Der Titel dieses Films lautet Außer Dienst? Fragezeichen, die Gerhard Schröder Story. Das Team um den Reporter Lukas Stratmann begleitet Gerhard Schröder unter anderem auf den Golfplatz in Hannover, auf eine Geschäftsreise nach China und zu Festlichkeiten anlässlich seiner 60-jährigen Mitgliedschaft bei der SPD. Jener Partei also, die Schröder mitgeprägt hat, aber die sich ihm entfremdet fühlt. Das schmerzt ihn natürlich, das merkt man in dem ganzen Film.
Gut, aber dennoch hat die Bundestagsfraktion auch mitgestimmt, Ihnen die Mittel fürs Büro in Berlin zu streichen beispielsweise.
Das sind eben armselige Leute, was soll man da sagen? Ne? Also von daher, das stört mich nicht wirklich. Ne? Und wir wollen mal sehen, wie das ausgeht, aber ich überlebe auch ohne.
Diese Dokumentation ist ein Versuch, diesen Gerhard Schröder zu verstehen, den die eigene Partei, bewusst muss man zuweilen sagen, missverstehen will. Der aber von 1998 bis 2005 ihr Kanzler war und dessen Name verbunden ist mit vielen Dingen, die es ins Geschichtsbuch geschafft haben, zum Beispiel die Agenda 2010 oder auch sein Nein zum Irakkrieg der Amerikaner oder auch die unverwüstliche, damals sehr hilfreiche, heute schwierige Freundschaft zu Wladimir Putin, für dessen Nord Stream-Konzern Gerhard Schröder bis heute arbeitet. Er ist bei Nord Stream 2 nämlich der Präsident des Verwaltungsrates, also ein Aufsichtsratsvorsitzender. Die Dokumentation thematisiert natürlich auch Schröders Beziehung zu Russland, begleitet ihn nach Moskau am Beginn des Ukraine-Krieges, war das genau im Juli 2022. Er wollte mäßigend auf seinen Freund einwirken, machte sich vielleicht sogar Hoffnung auf eine erfolgreiche Friedensmission. Das wäre ein Scoop gewesen. Fest steht, damals traf Schröder Putin zu Gesprächen auf eigene Faust und das Bild seiner Frau, die im Hotelzimmer betend vor der Kremlkulisse saß, ging durch alle Medien. Soyeon Schröder Kim ist in der Dokumentation immer an Gerhard Schröders Seite. Sie erklärt auch das Bild, das betende Bild von damals.
Das Foto in Moskau, das war so ein Moment, wo man hoffte, dass der Frieden kommt und dabei dann der eigene Ehemann, also unter vier Augen Gespräch, sich bewegt und dann, was kann die Ehefrau machen? Ich bin Christin und meine ganze Familie ist Christin. In dem Moment konnte ich mir nichts anderes vorstellen, dass ich mich dem Gott.
Das Thema Schröder und Russland ist und bleibt ein heißes, ein kontroverses, auch in dieser Dokumentation. Ja, der Krieg sei falsch und die Demokratie in Russland.
Es gibt freie Wahlen, das kann man nicht bestreiten. Dass das
gelegen, aber keine freie Opposition.
Naja, gut, das stimmt. Aber es gibt auch kein direktes Verbot. Einfach zu sagen, da ist nichts von demokratischer Willensbildung, ist genauso verkehrt. Wie zu glauben, das sei nun eine Westminster-Demokratie. Das ist es nicht, das wissen wir doch.
Aber es ist ja nicht besser geworden in den letzten 20 Jahren.
Es ist nicht besser geworden, es wird aber auch nicht besser durch unser Gespräch.
Schröder, der gnadenlose Realpolitiker, der sich der moralischen Beurteilung die er als Bevormundung versteht, verweigert. Das Team begleitet ihn auch auf einer Reise nach China, wo er auf Einladung eines nicht genannten Sponsors Vorträge hält und Unternehmer und Diplomaten trifft.
Drei Tage unterwegs in China. Überall wird Schröder empfangen wie ein Staatsgast, als wäre er noch im Amt.
Für die Kritik der grünen Außenministerin Annalena Baerbock an der chinesischen Regierung zeigt der Altkanzler kein Verständnis. Er ist gegen die Moralisierung der Außenpolitik, ist nicht der Meinung, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll.
Die aktuelle Außenministerin hat den Präsidenten als Diktator bezeichnet. Wie schätzen Sie solche Äußerungen ein?
Verstehen Sie einfach, dass ich mich zu den Aktionen der aktuellen Außenministerin schlicht nicht äußern will, weil ich halte das wirklich für eine schreckliche Fehlentwicklung, was da außenpolitisch für Porzellan zerschlagen wird gelegentlich. Und zwar nicht nur im deutsch-chinesischen Verhältnis, sondern ganz generell.
Gerhard Schröder wird in dieser ARD-Dokumentation nahbarer, aber final begreifbar wird er nicht, weil er es auch gar nicht will. Er will sich nicht anpassen, er will sich nicht rechtfertigen, er will sich nicht mal so richtig erklären. Er bleibt, wie er immer war, widersprüchlich. Er sieht sich als Ex-Politiker, aber er mischt sich gerne ein. Er will nichts kommentieren und tut es laufend. Er will in Ruhe gelassen werden und sucht den Auftritt. Er findet seine Kritiker übergriffig und steigt ihnen dann selbst lustvoll, kann man sagen, auf die Füße. Was man den Schulkindern jedenfalls dauernd predigt, be yourself, sei ganz du selbst, das war er als Kanzler und das ist er bis heute. So sieht er sich und so will er von uns auch gesehen werden.
Der Gedanke kam mir gerade, dass Sie auch ein bisschen Freude daran haben, also gar nicht an den Auseinandersetzungen in der Debatte, aber dass Ihnen dieses Sticheln oder Frotzeln und vielleicht auch das gegen den Strich bürsten.
Das stimmt, das ist Teil meines Lebens auch, meines politischen Lebens, aber auch meines privaten Lebens. Und von daher, ich bin manchmal ein bisschen anders als andere.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Christian Schlesinger spricht jetzt gleich mit dem Immobilienexperten und CEO von Johns Lang LaSalle. Christian Ulbricht heißt der Mann. Die beiden sprechen über Immobilien als Anlageoption und über die Entwicklung unserer Innenstädte.
Sie werden kein preiswertes Wohnen im städtischen Bereich mehr hinbekommen.
Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin in New York, hat neueste Rauchzeichen der amerikanischen Notenbank, der Fed, gesichtet rund um das Thema Zinspolitik. Außerdem folgen wir einer rüstigen Rentnertruppe, die zurückgelassen wurde bei einem Ausflug und die nun versucht, das Kreuzfahrtschiff in afrikanischen Gewässern wieder einzuholen. Na und dann staunen wir heute Morgen nicht schlecht. Und zwar staunen wir über einen neuen Star bei den Symphonikern von Chicago. Auf den Immobilienmärkten gibt es endlich wieder Hoffnung. Zwei Jahre lang sind die Preise ja für Wohn- und auch für Büroimmobilien gesunken, aber die Inflation hat sich jetzt stabilisiert. Und die Zentralbank könnte bald sogar die Zinsen senken, dann dürfte es noch in diesem Jahr zu einem Aufschwung kommen, hofft man jedenfalls. Einer, der es vielleicht ein bisschen genauer wissen könnte, ist Christian Ulbricht. Er ist CEO des internationalen Immobilienberatungsunternehmens Johns Lang LaSalle. Das Unternehmen hat weltweit 110.000 Mitarbeiter ungefähr, erwirtschaftet umgerechnet mehr als 19 Milliarden Euro Umsatz. Es berät, finanziert und begleitet internationale Immobilienprojekte. Also, hören wir doch mal rein, was mein Kollege Christian Schlesinger, der Politik- und Wirtschaftschef bei The Pioneer, mit Ulbricht über die Entwicklung der Immobilienmärkte gesprochen hat.
Ich begrüße den Chef der internationalen Immobilienberatung JLL, Christian Ulbricht. Hallo, Herr Ulbricht.
Guten Tag, Herr Schlesinger.
Herr Ulbricht, aus Maklersicht war 2023 ein Jahr zum Vergessen. Den potenziellen Käufern von Immobilien waren die Preise viel zu hoch, den Verkäufern waren die Preise zu niedrig. Beide Seiten haben sich kaum noch zusammengefunden. Sie selbst haben in einer Analyse geschrieben, 2023 war das schlechteste Investmentjahr seit 2011. Wird es 2024 noch schlimmer oder ist die Krise vorbei?
Es sieht so aus, als wenn wir den Boden erreicht hätten und wir sind sehr hoffnungsvoll, dass zumindest das zweite Halbjahr 2024 besser werden wird.
Die Inflation geht zurück, die Zinsen könnten bald sinken. Sind das jetzt die erhofften Rettungsimpulse?
Das Verkaufen von Immobilien ist sehr davon abhängig, welche Finanzierungskosten ich damit haben werde, wenn ich als Käufer auftrete. Und insofern sind die Zinsen höchst relevant. Wir haben nun das Phänomen, dass das absolute Zinsniveau gar nicht so besonders hoch ist im langfristigen Vergleich. Aber es ist natürlich erheblich höher als das, was wir vor 2 Jahren gehabt haben. Und insofern schauen die Märkte schon sehr stark auf die Zinsentwicklung. Wenn die weiter runtergehen sollten jetzt, dann wird das dem Investmentmarkt gut tun.
Okay, aber was bedeutet das für die Preise? Nehmen wir jetzt mal beispielsweise das Jahr 2021 als Ankerjahr. Das war noch so ein Jahr, was ganz gut lief. Wo liegen die Preise im Vergleich heute und wohin steuern die Preise?
Das ist sehr davon abhängig, von welchen Immobilien wir sprechen. Also erstmal die unterschiedlichen Immobilien-Asset-Klassen, ob Büro, Logistik, Wohnen oder Einzelhandel und dann auch von der Qualität der einzelnen Immobilie. Aber wenn Sie eine Immobilie kaufen, dann schauen Sie halt, was sind Ihre alternativen Einkommensströme, die Sie haben könnten, wenn Sie zum Beispiel in langfristige Anleihen investieren. Und dann wollen Sie mit der Immobilie mehr Ertrag machen als mit diesen Alternativen. Und deswegen sind die Finanzierungskosten eine entscheidende Größe. Und wenn wir vorher Finanzierungskosten im Euroraum zum Teil von nur 1,5% hatten und Sie haben heute Finanzierungskosten von 5,5%, dann muss das abgebildet werden in dem Einkaufspreis. Sie können das im Prinzip sehr einfach rückrechnen, so würden es professionelle Investoren machen.
Gut, aber wenn ich mir da jetzt die Aktienmärkte anschaue, die ziemlich gut laufen und auch mit Anleihen kriegt man ganz gute Verzinsungen, selbst die Banken bieten ja schon eine gute Verzinsung, dann ist doch eine Immobilie eigentlich keine sinnvolle Alternative, oder?
So würde ich das nicht bestätigen wollen. Wenn Sie heute eine vernünftige Büroimmobilie kaufen und Sie haben eine Anfangsrendite von 5% und haben Mietsteigerungspotenzial, dann schlagen Sie nicht nur die Anleihenrenditen, sondern Sie schlagen natürlich auch das Festgeld. Aber das ist auch das, was die Käufer sehen wollen. Sie wollen eine Rendite haben, die das Risiko einer Immobilieninvestition reflektiert gegenüber alternativen Anlagen.
Deutschland erlebt ja gerade eine Pleitewelle, Stichwort Signa, Stichwort Galeria Karstadt Kaufhof. Es gibt auch viele mittelständische Projektentwickler, die Insolvenz anmelden mussten. Schofs, Interboden, Zentrum, Gerch, um nur einige zu nennen. Erleben wir jetzt über Jahre unfertige Baustellen in den Städten oder wie verändert sich dadurch das Erscheinungsbild der deutschen Städte?
Wir hatten einen wirklich ungewöhnlich schnellen Anstieg des Zinsniveaus und das reflektiert sich jetzt in den Preisen von den Immobilien. Das heißt, die Entwickler haben ursprünglich mit Verkaufspreisen kalkuliert, die erheblich höher waren als das, was heute am Markt zu realisieren ist. Und deswegen ist es halt zum Teil zu diesen Insolvenzen gekommen. In vielen Fällen werden andere Investoren diese Baustellen aufgreifen, wenn diese Immobilien noch nicht fertiggestellt sind und sie zu Ende bauen. Aber dazu muss natürlich erst einmal jemand den Verlust nehmen, der dort zu überbrücken ist. Aber das wird sich entwickeln und dann wird dort weitergebaut werden. Es wird die ein oder andere Immobilie geben, die uns länger als unfertiges Baustelle oder gar nicht begonnene Baustelle begleiten wird. Das ist einfach in der Natur der Sache.
Vor 6 Jahren hat kein Mensch über Büroimmobilien gesprochen. Heute ist das Homeoffice selbstverständlich. Man kann schon sagen, Büroimmobilien sind inzwischen eine Art Gesellschaftsthema geworden. Wie verändert sich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Beobachtung, aus Ihrer internationalen Beobachtung aus die Büroarchitektur?
Ja, Büros müssen auf Kommunikation, auf Zusammenarbeit und Kreativität ausgelegt sein. Das sind keine reine Arbeitsplätze mehr. Arbeiten kann ich auch von zu Hause aus, sondern es muss einen Grund geben, weswegen ich ins Büro komme. Und das ist abzubilden von diesen Büroimmobilien. Sie müssen halt diese Kommunikation und diese Zusammenarbeit und auch die Kreativität unterstützen. Und das führt einfach dazu, dass, wenn man salopp sagen würde, wir werden sehr viel mehr hochattraktive Büroflächen haben und weniger reine Arbeitsstelle.
Ist denn Deutschland da schon auf dem Weg? Also wird da schon so umgebaut, wie Sie sich das in Ihrer Idealwelt vorstellen?
Ja, in jedem Falle. Sie haben ganz tolle Bürohäuser in Deutschland. Wir haben auch da wieder ein paar Besonderheiten in Deutschland. Die sogenannte Arbeitsstättenrichtlinien legt dort Restriktionen auf. Ja, sie haben in Deutschland Vorschriften, wie weit die Leute vom Fenster wegsitzen dürfen und so weiter und so fort. Und wie viel Fläche pro Mitarbeiter. Das führt gerade bei dem Thema Zusammenarbeit und Kommunikation halt zu Restriktionen, die wir in anderen Ländern nicht haben. Aber nochmals, sie haben hochattraktive Bürogebäude in Deutschland. Da ist ganz viel möglich und die Architekten zeigen da auch sehr viel Kreativität. Was mir an der Stelle ehrlicherweise mehr Sorgen macht, ist das Preisniveau des Wohnens in Städten, weil das Bauen halt so teuer geworden ist und die Mieten überall steigen, weil zu wenig Wohnraum geschaffen wird. Auch das ist ein globales Problem und das sehe ich als die primäre Herausforderung, die Städte zu lösen haben.
Sie haben den Wohnraum angesprochen, der fehlt in den Städten. Die Politik will ja 400.000 Wohnungen bauen, gebaut wird so um die Hälfte etwas mehr, viel zu wenig. Inwieweit könnte das Hochhaus eigentlich da Abhilfe schaffen? Wir diskutieren in Deutschland eigentlich wenig über Hochhäuser. Die einzige Stadt mit großen Hochhäusern ist Frankfurt. Ansonsten wird wenig in die Höhe gebaut. Warum ist das eigentlich so?
Weil Hochhaus bauen heißt teuer bauen und das löst das Wohnungsproblem nicht. Wenn Sie sich umschauen, was gibt es denn für Wohnhochhäuser in Frankfurt, dann ist das überwiegend Luxuswohnen, weil je höher Sie bauen, desto teurer wird es. Sie brauchen Fluchtwege, die ganze Erschließung ist sehr teuer und deswegen ist das sicherlich nicht die Lösung für preiswertes Wohnen. Die Hauptproblematik, die wir diskutieren müssen, und das ist eine gesellschaftliche Diskussion, ist, wem gehört eigentlich die Stadt? Wer entscheidet darüber, was in einer Stadt passiert? Sie haben das Beispiel Frankfurt genannt. Frankfurt ist der Kernanziehungspunkt für die gesamte Rhein-Main-Region und entscheidet darüber die Prosperität der Rhein-Main-Region. Aber tatsächlich die Entscheidungen über die Stadt Frankfurt wird nur von den Frankfurter Stadtpolitikern getroffen, obwohl diese Entscheidung eklatante Auswirkungen hat über die Gesamtregion. Und genauso ist es mit den Umfeldgemeinden. Wenn also blockiert wird, dass in den Umfeldgemeinden Wohnraum ausgewiesen wird, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte Region, weil irgendwo müssen die Menschen ja wohnen. Und das ist eine Diskussion, die wir in Deutschland und auch in anderen Orten der Welt haben müssen, über die Entscheidungswege in diesen großen Städten, die für ein Land oder für eine ganze Region relevant sind.
Das heißt, die Randgebiete sind eigentlich das große, ungehobene Potenzial der deutschen Städte.
Genau, sie werden kein preiswertes Wohnen im städtischen Bereich mehr hinbekommen. Das heißt, sie müssen den Erschließungsraum ausweiten, indem sie halt hervorragenden öffentlichen Nahverkehr über S-Bahn und Züge und Ähnliches machen und dann die Distanzen, die so eine Stadt erreichen kann, die muss vergrößert werden. Das können Sie in München sehr schön sehen, wie sich das ausweitet. In Berlin können Sie das sehr schön sehen, wie sich das ausweitet. Und das Gleiche gilt für alle großen Städte.
Gut, also es gibt durchaus positive Beispiele mit München und Berlin, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Politik getrieben sind, aber es ist halt, die Menschen weichen aus und dann wird der entsprechende Nahverkehr wird ausgebaut. Aber das könnte man natürlich auch planmäßig stärker vorantreiben, dass man halt erst die schnelle S-Bahn-Linie baut und dann entsprechend die Wohngebiete ausweitet, um dann mehr Wohnraum zu ermöglichen für Leute, die in Berlin arbeiten und im Umfeld leben wollen oder müssen.
Dann noch eine Abschlussfrage, Herr Ulbrich. Was ist denn Ihr internationales Vorbild in Sachen Stadt- und Immobilienentwicklung?
Das ist eine große Frage. Es gibt in jeder Hinsicht tolle Beispiele. Auf der Nachhaltigkeitsseite ist natürlich bemerkenswert, wie Kopenhagen funktioniert. Aber das können Sie nicht so einfach übertragen auf andere Länder. Aber ich glaube schon, dass Europa dort viel zu bieten hat. Wir dürfen es halt nicht übertreiben an der einen oder anderen Stelle. Was ich zurzeit in Paris beobachte, wie also mit brachialer Gewalt dort der Individualverkehr aus der Stadt vertrieben wird, das hat natürlich fundamental mentale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung von Paris.
Eine negative Entwicklung, verstehe
ich. Eine negative Auswirkung. Wir müssen eine Balance finden zwischen den unterschiedlichen Interessen. Aber auch da gilt, Paris ist das Herz von Frankreich. Und es ist wahrscheinlich schwierig, wenn die Entscheidung darüber, wie dieses Herz zu schlagen hat, nur von Kommunalpolitikern getroffen wird.
Dann hoffe ich auf Einsichten der deutschen Politik, hier alles besser zu machen als in Paris. Ich bedanke mich, Herr Ulbrich, für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wohngold, Der Immobilienpodcast mit Laura Block. Ein Pioneer Original.
Das bin ich. Und in der aktuellen Folge meines Immobilienpodcasts Wohngold geht es darum, wie aus leeren Warenhäusern wie Karstadt oder Galeria Kaufhof Wohnungen entstehen können. Wie das funktionieren kann, das hören Sie in der neuen Folge meines Podcasts. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes. Sie sollten unbedingt reinhören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt es wohl Signale von der Fed, der Notenbank, wie sich künftig die Zinspolitik entwickeln könnte. Und wie diese Signale ausgesehen haben und vor allem wie sie zu deuten sind, das weiß Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Eine offizielle Sitzung der Fed gab es ja nicht, Anne, daher die Frage, was genau hat die Notenbank da jetzt veröffentlicht?
Ja genau, es gab keine öffentliche Sitzung, aber einige Notenbankmitglieder haben sich auf verschiedenen Veranstaltungen geäußert und da hören die Anleger ja auch mal ganz genau hin, um irgendwelche Details oder Zwischentöne rauszuhören, wie es in Sachen Zinsen denn jetzt weitergeht. Sehr pessimistisch äußerte sich der Fed-Präsident aus Atlanta, Raphael Bostic. Der ist der Meinung, die ersten richtigen Zinssenkungen sollte es erst viel später geben. Ein starker Arbeitsmarkt, gut erholte Lieferketten und die hohe Produktivität in der Wirtschaft würden eher darauf hindeuten, dass die Inflation noch eine Weile hoch bleiben wird und deshalb sind Zinssenkungen noch nicht angemessen. Wenn das so bleibt wie jetzt, würde eine Zinssenkung erst am Ende des Jahres Sinn machen. Beim letzten Notenbanktreffen hatte die Fed ja noch von 3 Zinssenkungen gesprochen. Jetzt sagt er, dass nur noch eine in diesem Jahr möglich sei. Nach den Aussagen von Bostic fiel die Wahrscheinlichkeit am Markt, dass es im Juni die erste Zinssenkung geben wird, auf 54%. So tief war es tatsächlich noch nie. Etwas moderater äußerte sich aber Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag. Er sagte, Entscheidungen würden von Sitzung zu Sitzung abhängig von den Daten getroffen. Wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen aber so entwickle, wie erwartet, dann könne ein niedriger Leitzins im Laufe des Jahres angemessen sein. Die Märkte reagierten deshalb entsprechend verunsichert und schlossen gestern auch uneinheitlich. Der Dow Jones mit einem leichten Minus, der S&P 500 und die Nasdaq leicht im Plus.
Und dann, Anne, lass uns doch schnell noch über den Chiphersteller Intel sprechen. Die Aktie stand gestern ja mächtig unter Druck, aber ich bin sicher, du kennst die Gründe, oder?
Ja, Intel hat gestern zum ersten Mal bekannt gegeben, wie es eigentlich in seiner Sparte für die Auftragsfertigung von Halbleitern aussieht. Und da sieht's echt richtig schlecht aus. In einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC gab Intel bekannt, dass die Fertigungseinheit in 2023 einen Verlust von $7 Milliarden gemacht hat. Im Jahr davor waren es noch 5,2 Milliarden. Von der Konzernführung heißt es auch, dass es dieses Jahr den größten operativen Verlust für das Chipgeschäft geben wird. Erst in 2027 wird mit Gewinn gerechnet. Intel plant allerdings trotzdem rund $100 Milliarden auszugeben, um Chipfabriken in den USA zu bauen. Auch in Deutschland sollen Milliarden investiert werden. Intel will einfach mehr Kunden dazu bringen, ihre Chips von Intel produzieren zu lassen und nicht von der Konkurrenz TSMC aus Taiwan. Die Intel-Aktie schloss entsprechend mit einem Minus von 8,2%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein norwegisches Kreuzfahrtschiff eine Gruppe von Passagieren einfach auf einer abgelegenen afrikanischen Insel zurückgelassen hat. Alles begann mit einer sehr verheißungsvollen Reise, eine 21-tägige Kreuzfahrt entlang der malerischen Küste Afrikas. Ein Traumurlaub, der sich allerdings für 8 Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffes der Reederei Norwegian Cruise Line zu einem regelrechten Albtraum entwickelt hat. Denn am 8. Tag legte der Dampfer Norwegian Dawn im Hafen des kleinen Inselstaates São Tomé an, den eine Gruppe von Passagieren mit einer privaten Tour erkunden wollte. Doch als sie dann mit einer Verspätung wieder zurückkehrten, da sollte das Ganze fatale Folgen haben.
First up in this half hour, their dream vacation for a group of cruise passengers, including American tourists, turned out to be anything but.
This was a small group of passengers, just 6 Americans and 2 Australians. They were on a privately run excursion last Wednesday. They were supposed to be back at the ship by 3 p.m., didn't make it, and the ship sailed without them.
Das Schiff war noch im Hafen, in Sichtweite, gewissermaßen zum Greifen nahe, als sich der Kapitän allerdings weigerte, nochmal umzukehren. Und diese 8 Passagiere, Senioren, eine schwangere Frau und eine querschnittsgelähmte Person wieder an Bord zu lassen.
The tour operator notified the captain that they were going to be late rejoining the group, but they say they weren't allowed to board. They're now part of a number of foreigners stranded, including a husband and his pregnant wife from Delaware.
Die Begründung, sie haben die Allemann-an-Bord-Zeit verpasst, nach dem Motto, Pech gehabt, selber schuld. Der Kapitän setzt sich durch. Das Schiff dampft also vor den Augen der schockierten Gestrandeten ab und ließ sie mit nichts weiter zurück als ihren Pässen. Da konnten sie dann ihrem Hab und Gut, ihrer Aussicht auf entspannten Urlaub, nur noch hinterher winken. Die 8 Passagiere ließen sich aber nicht einfach so abschütteln und begaben sich trotz all dieser Widrigkeiten auf eine tagelange Odyssee immer ihrem Kreuzfahrtschiff hinterher. Von Land zu Land flogen sie, durchquerten dabei 7 afrikanische Länder. Immer mit dem Ziel, doch bitte rechtzeitig an der nächsten Anlegestelle zu sein. Das amerikanische Paar Jay und Jill Campbell, das zu den tapferen Zurückgelassenen gehört, berichtet NBC von der anstrengenden Reise.
So, you know, it's a very, very difficult process. You're dealing with multiple languages, different currencies, taking dollars, the minimum amount that we had, trying to convert them to local currency, trying to get an agent to understand where we need to get to. And you know, it's one of those, you can't get there from here. I think we flew through 6 countries just to get to the Gambia yesterday.
Der erste Versuch, in Gambia dann wieder auf das Kreuzfahrtschiff zu gelangen, scheiterte, als das Anlegen des Schiffes wegen Niedrigwasser unmöglich war. Nun haben sie es aber endlich am Dienstag geschafft, in Dakar, in Senegal, wieder an Bord zu gehen. Gott sei Dank. Wie in dem Epos von Jules Verne, Reise um die Erde in 80 Tagen, so gewannen auch unsere 8 Abenteurer, Abenteurer wider Willen, muss man ja sagen, auf dieser Reise mehr Einblicke und Erfahrungen, als sie sonst jemals gesammelt hätten.
Und Gabor, was hätten wir fast vergessen?
Dass dieser Podcast auf die große Bühne kommt. Das Pioneer Briefing ist mit der Klartext-Tour nämlich in diesem Jahr richtig doll unterwegs, hoffentlich auch in ihrer Nähe. 14 Städte stehen auf dem Tourneeplan unter dem Motto Erkenntnisgewinn statt Apokalypse. Wir wollen mithelfen, die Batterien des Landes und auch ihre eigenen mit Zuversicht aufzuladen, vielleicht auch mit Humor. Unser erster Stopp im Übrigen ist in Hannover, in der Astor Film Lounge, Hannover, 17. April. Man sieht sich. Tickets bekommen Sie auf unserer Homepage unter Events. Dort finden Sie auch alle weiteren Events in den anderen Städten. Irgendwo wird es schon klappen. Unsere Pioneer Band ist im Übrigen auch dabei, denn nicht vergessen, wir wollen auch gemeinsam singen und tanzen. Den Link zu alledem finden Sie in den Shownotes unter diesem Podcast. Auf sehr bald.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Chicagoer Symphonieorchester einen 28-Jährigen zum Chefdirigenten ernannt hat. Klaus Mäkele heißt der Mann, er ist Finne und steht bereits an den bedeutendsten Dirigentenpulten der Welt. Jetzt hat ihn das Chicagoer Symphonieorchester zum Chefdirigenten ernannt. Sein Vorgänger Georg Scholti, Daniel Barenboim und auch Riccardo Muti, die waren alle doppelt so alt, als sie diesen Posten innehatten. Aber Musik kennt kein Alter, sagt der Finne.
The musical connection, if that's there, you know, basically nothing matters. If you're old, older, young or tall or short or whatever.
Damit hat er recht und doch wirkt der Hype um dieses außergewöhnliche Talent, das ja von manchen schon als der bedeutendste Dirigent des 21. Jahrhunderts gefeiert wird, ein bisschen überzogen. Vielleicht übernimmt der junge Mann sich auch, denn er ist nicht nur Chefdirigent in Chicago demnächst, sondern hat jetzt schon die Verträge für 2027 für Amsterdam unterschrieben, wo er auch Konzertdirigent der Royal Konzertgebouw in Amsterdam werden soll. Und seit 22 ist er in Oslo auch noch Chefdirigent. Paris 21, da ist er Musikdirektor einer besonderen Institution. Also, was kostet die Welt, dieser junge Mann? Jedenfalls widerlegt alle Klischees von der Generation, die nicht arbeiten und sich nicht anstrengen will. Hören wir doch mal zu, wie das so klingt, wenn er dirigiert.
Thank you.
Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.